Klein, aber hart.
So, und damit herzlich willkommen. Es ist unglaublich, was man mit der Stimme machen kann, ja? Man könnte sagen, herzlich willkommen hier, ja? Heute ist der 4.4.2023 bei unserem kleinen, launigen Podcast für die ganze Familie. Man kann es aber auch so ein bisschen, ja, so wie Richard David Precht machen. Ja, so die Stimme ein bisschen zurückgenommen.
Ist ja nicht Berthold?
Berthold Precht. Nein, nein, das ist, der eine ist mit B und der andere mit P. Aber schön, dass du Berthold Precht sagst, weil ich finde es so toll. Also die Quintessenz seines Lebens, eines seiner letzten Gedichte heißt freundlich sein. Also das heißt nicht so, es heißt Vergnügungen, ja. Und da zählt er auf, was er alles so aus einem Tag herausholt an Vergnügungen, an positiven Dingen. Und das letzte und wichtigste für ihn ist freundlich sein.
Ich habe mal gehört, Berthold Brecht war gar nicht so freundlich.
Nee, eben nicht. Das soll ja ein ganz schöner Stinkstiefel gewesen sein und ist gerade mit seinen Frauen oder mit den Frauen in seinem Leben wirklich nicht immer nett umgegangen und soll wohl auch ganz schön stieselig gewesen sein, so zu Mitarbeitern. Und naja, eben ne, der Klassiker, ja, aber, das Genie. Aber zum Schluss, am Ende seines Lebens, hat er gesagt, das Wichtigste für ihn ist, freundlich sein, Freundlichkeit in die Welt bringen.
Aber seine Frau war wohl sehr nett. Habe ich mal erzählt, dass mein Papa unter ihm gespielt hat?
Unter
Berlin,
ihm?
Am Theater. Da ja. War als Kind Statist und also sie, wer war das denn? Helene Weigel, ich wollte Grete Weiser sagen. Nein, Helene Weigel. Die war wohl total nett, also Mutter Courage. Und die war super nett zu den Jungs und Kindern auch. Und naja, Herr Brecht war halt der große Künstler, ne?
Ja. Aber sie soll auch nicht immer nur nett gewesen sein.
Nee.
Weil von der Miri, die Mama hat wohl mit ihr gespielt noch. Und sagt sie, nee, die war wohl durchaus auch schwierig. Aber vielleicht war sie zu Kindern einfach nett.
Ja, vielleicht war das diese Stutenbissigkeit unter Frauen dann, ne?
Das kann sein. Warte mal, wenn dein Papa Kind war, kann die Mama von der Miri ja nicht schon erwachsen gewesen sein. Nee, dein Papa ist ja jetzt über 80, ne?
Ja, da musst du nachrechnen. Da musst du jetzt deine Familienverhältnisse selber hinkriegen.
Ja, also jedenfalls, Helene Weigel war ja sicherlich auch eine etwas gebeugte Frau, weil die hat das ja jahrzehntelang mitgemacht. Auch die Eskapaden. Brecht war ja nie treu. Brecht war ja ein
Ehebrechter.
Ein Ehebrechter. Ja, genau. Ja. Und naja, sie hat das alles immer ertragen. Und so.
Aber wie lange hat Brecht denn eigentlich gelebt? Jetzt mal Brecht die Frage von dumm.
Brecht ganz leicht, weil Brecht ist also leicht zu merken, weil das 1899, glaube ich, 1899 geboren. Aha. Und da kann man immer leicht ausrechnen, der ist, glaube ich, 56 geworden. Also müsste 56, 55 oder 56 gestorben sein. Aha. Hatte ja zeitlebens einen Herzfehler, hatte einen angeborenen Herzfehler, hat sicherlich auch gerne krachen lassen und gerne auch Zigarre geraucht und getrunken und so. Und ja, war jetzt niemand, der auf seine Gesundheit geachtet hätte und ist dann wohl eben auch an dieser Herzinsuffizienz gestorben. Schließlich in der Charité. Da gibt es doch dieses wunderschöne letzte Gedicht von ihm, was er schon praktisch auf dem Sterbebett schreibt, also dort in diesem Krankenbett in der Charité, wo er im Frühling, also muss irgendwann im Frühling, ich glaube im April irgendwann muss oder im März, muss sein Todestag sein.
10. Februar. Nee, das war der Geburtstag. Nein, im August ist er gestorben, sehe ich gerade.
Im August?
Im August, 14.
Weil
August.
Weil ich dachte, er beschreibt da den Frühling so schön und den Amselgesang und schreibt so sinngemäß im letzten Satz, dass er sich freut, also er weiß, dass er stirbt und dass er sich freut, ob des Amselgesanges, der nach ihm kommt.
Ich denke, sein letztes Gedicht war übers Freundlichsein.
Ne, das war eines der letzten. Das war okay, so praktisch sein Vermächtnis, sehr freundlich sein. Und so dieses Gedicht auf dem Krankenbett, das war dann eher so, ja, ich freue mich trotzdem irgendwie an der Welt, weil die Amseln werden auch nach mir zwitschern. Deswegen habe ich es in den Frühling verortet, sein Sterbetag oder sein Sterbedatum, weil die Amseln ja im Frühling besonders gern zwitschern. Mhm. Aber dann offensichtlich im August auch. Eben. Zumindest in Berlin an der Charité.
Oder er hat sich an den Frühling erinnert.
Oder das.
Oder hat es vorher geschrieben. Alles möglich. Ja.
Weiß es nicht. Fragen über Fragen. Haben wir eigentlich schon Hallo gesagt? Wir haben noch gar nicht Hallo gesagt. Ich würde eigentlich nur mal sagen, was man so mit der Stimme machen kann. Ja, man kann es also wie Precht machen. Also Richard David Precht. Ich weiß gar nicht. Der Precht selbst, der hat ja so geknorkst, oder? Das war doch noch so, der hat doch das gemacht, was wir nicht können, Micha. Christine, glaube ich, auch nicht so dieses Erdrollen. So dieses, ja. Und der Haifisch, der hat Zähne. Doch die Zähne sieht man nicht. Und dein Mann kommt um die Ecke ich weiß nicht, ich glaube, der Brecht hat auch so komisch geknackst.
Die haben damals einfach deutlicher gesprochen. Ne? Das war noch die Zeit hier von Schellackplatte und Töne der Wochenschau. Richtig. Da hat man noch prononciert, ganz schlimm. So, und wie hier heutzutage hier Mittelwelle, UKW und DAB, da nuschelt man sich ein zurecht.
Und damals, ich glaube, Brecht wäre auch nicht auf die Idee gekommen, einen Podcast, also gut, gab es ja nur auch nicht, aber klein, aber hart zu nennen. Und damit herzlich willkommen nochmal bei Klein. Aber hart, liebe Poddergemeinde. Wir sind im April, im 4.4., ich hatte es glaube ich schon erwähnt. Und es ist der seltene Ausnahmefall, dass wir schon zu Beginn der Folge wissen, wie wir sie nennen möchten. Also wie sie heißen soll, diese Folge nämlich April.
Das ist doch schön.
Ja, alles schön. Alles nur Spaß. Und deswegen bin ich auch so euphorisch, reingestartet. Ja, also ich erheitere mich am Wahnsinn der Welt. Das ist toll. Das könnte von Brecht sein. Aber ja, wirklich, man muss es mit Humor nehmen. Die Welt ist leider seit der letzten Woche auch nicht sicherer geworden. Ja, also hat sich jetzt nicht so viel getan. Umso mehr muss man es mit Heiterkeit sehen. Und jetzt kommt ja auch der Frühling und Ostern steht vor der Tür und es ist doch toll. Und April, Scherze überall, wo man hinguckt. Obwohl, das haben wir ja herausgearbeitet in der Sendung schon. Wir sind ja eigentlich hier im Radio unterwegs. Ich glaube, ich habe das Gefühl, Micha, da sind wir d'accord, wie Brecht gesagt hätte, dass es nicht mehr so viele April-Scherze gibt wie früher, oder?
Nee, also wann seid ihr denn das letzte Mal selbst in den April geschickt worden? Könnt ihr euch dran erinnern?
Was war ein Samstag, glaube ich, stimmt, da habe ich mit Marsi gearbeitet, halt so der Klassiker, ne? Ach, siehst aber gut aus heute Morgen.
Ah ja,
Ja, und bei Amazon habe ich gesehen, Amazon hatte den April-Scherz hier mit dieser Taube. Wir bringen die Ringe irgendwie mit der Hochzeitstaube.
Ach,
das war so ein Amazon-April-Scherz, den habe ich gesehen, aber ansonsten ist mir
Und Radiokollegen haben gemacht irgendwie eine Zahnpasta, mit der du dich jetzt auch eincremen kannst. Und die dann irgendwie das Altern stoppt. Also besonders hautverträgliche.
Hast du gekauft?
Aber sowas ist immer dann gefährlich, weil heutzutage, ja, früher hätten alle gesagt, haha, Zahnpasta eincremen, aber heutzutage wirst du doch direkt sofort verklagt, weil jemand sagt, ich habe die Zahnpasta im Auge oder irgendwas.
Ja, stimmt. Ja.
Aber wie du schon sagtest, es ist weniger geworden. Also früher war das, hat man ja dann am 1. April gab es immer den Wettlauf auch zwischen Radio, Fernsehsendern, Zeitungen, da möglichst was Schönes sich auszudenken. Das ist wirklich wenig geworden. Und ich habe jetzt irgendwo auch gehört, dass das Wissenschaftler, also Soziologen sagen, das hängt auch damit zusammen, dass einfach die Welt sich so verändert hat, ne? Dass wir so viele Informationen haben, auch so viel Fake News, dass man ja der April-Scherz an und für sich auch gar nicht mehr so wichtig ist, wie er früher mal war.
Ja, stimmt. Weil keiner mehr weiß, was er glauben soll und was nicht. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen auf Tagesschau, war das Tagesschau? Ich meine, nee, oder das erste irgendwie, die Online-Ausgabe. Ich meine Tagesschau. Und da geht es um Gabriele Krone-Schmalz, die ja so, ich sag mal vorsichtig, die Schuld des Ukraine-Kriegs nicht alleine bei der Ukraine sieht, sondern doch Entschuldigung, nicht alleine bei Russland sieht, oh um Gottes Willen, also nicht alleine bei Russland sieht, sondern das so alles ein bisschen vermischt und sagt, na, da ist auch die Außenpolitik der USA schuld und Ukraine und so weiter und so fort. Und da wird die zerpflückt von Experten dort auf, ne, und alle schon, die hat überhaupt keine Ahnung und die hält sich überhaupt nicht an wissenschaftliche Expertisen und die kann das alles gar nicht wissen. Das Problem ist, dass sie halt wirklich viele Jahre lang als Korrespondentin dort gelebt hat und das also... ja, wahrscheinlich wirklich studiert hat. Aber es gibt eben immer wieder Experten, die sagen, nee, das stimmt alles nicht, was sie sagt, weil sie kann das ja gar nicht wissen, weil sie keine wissenschaftliche Expertise hat. Insofern ist es also schwer, alles immer so ein bisschen einzuordnen, wo und wie und was. Aber April-Scherz, wir haben mal was Tolles gemacht. Und zwar auch beim Radio vor vielen, vielen Jahren. Das ist wirklich schon lange her, bestimmt 25 Jahre. Da war ich also noch Kind und habe gerade angefangen im Radio. Und das war so ein bisschen der April-Scherz, von dem jeder wusste, dass es eigentlich ein April-Scherz war, aber es hat trotzdem jeder irgendwie ernst genommen und irgendwie jeder geil gefunden. Da haben wir in einer sächsischen Großstadt, in der Landeshauptstadt in Dresden, direkt auf der großen Fußgängerpromenade eine riesen Bühne aufgebaut. Wirklich eine große Bühne, also das ja, damals konnte man sich das noch leisten. Und haben dann morgens im Radio irgendwie erzählt, dass Michael Jackson und Madonna nach Sachsen kommen, um irgendwas zu promoten, irgendwie eine neue Platte oder irgendwas. Und dass die eben ganz eng miteinander befreundet sind und dass die eben gesagt haben, spontan, wir kommen nach Sachsen. Ja. Und wir haben also praktisch dort alles so hergerichtet, in dieser Fußgängerzone, dass es wirklich nach ganz großem Bahnhof aussah. Ja, dass da so ganz große Stars kommen und dann eben auch im Radio verkündet. Also jeder, der so ein bisschen um die Ecke denken konnte und das mit dem Datum 1. April in Verbindung gebracht hat, der konnte sich wahrscheinlich schon eben denken, dass das eine Verarsche ist. Aber das war eine niedliche, eine schöne Verarsche. Und dann kamen tatsächlich dann irgendwann die Stretch-Limos angefahren. Es waren Massen von Menschen da, kann ich mich erinnern. Ich stand da auf der Bühne und habe das so ein bisschen angesagt. Und tatsächlich irgendwann stiegen dann Madonna und Michael Jackson aus.
Ach.
Ja, ja, also die Doubles als natürlich. Double, ja. Ja. Und das, war, das hat mir irgendwie gefallen, weil das war so irgendwie süffisant. Ne? Es war so ein süffisanter April-Scherz, den man eigentlich von vornherein durchschauen konnte. Und der hat trotzdem Laune gemacht und Spaß gemacht.
Mhm. Und dann standen die armen Menschen da und haben auf Michael Jackson gehofft?
Ja, ich weiß eben nicht, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ob da wirklich Fans standen, die jetzt dachten, sie kriegen ein Autogramm. Das weiß ich nicht mehr. Selfie, das war damals noch nicht so verbreitet. Gott, wie lange ist das? So lange ist das her? Das muss 97, 98
stand da noch sein. Einer mit dem Tuch in der Kamera. Genau.
Sagen wir so, Michael Jackson hat noch gelebt und Madonna wollte man noch sehen.
Richtig, ja, richtig. Oh, und die hatten beide noch Riesenhits. Ja, ja, damals. Das habe ich das schon mal erzählt? Michael Jackson, ich kann mich jetzt leider nicht mehr an den Hit. Ich glaube, Black or White. Nee. Nee, das war, ich weiß es nicht mehr. Es muss auch so in diese Zeit etwa fallen, 97. Da kam jedenfalls seine neue Single raus, eine neue Single von Michael Jackson. Und die wurde damals in alle namhaften Radiosender folgendermaßen versandt, diese Single. Es gab ja jetzt so das, was wir heute machen, dass das digital verschickt wird. Und dann sagt man so, ab 10 Uhr könnt ihr das Ding spielen. Da kriegst du da irgendeine Audiodatei und hast sie eben als Radiosender. Damals ging das ja noch nicht, 97, 98. Liebe jungen Menschen, ja, die Welt war nicht immer digital. Und jedenfalls klingelt es dann am Radiosender an der Pforte. Es hieß 10 Uhr ist Veröffentlichung. Oder es kann auch 9 Uhr gewesen sein, weiß nicht mehr genau. Es klingelte an der Pforte vom Radiosender, stand ein Kurierdienst und der hat einen kleinen Safe überreicht.
Ach du meine Güte.
An der Rezeption. Wirklich ein Safe. Und dann wurde dieser Safe dort in der Musikredaktion aufgebaut. Ich glaube sogar eine Redaktion an sich. Ja, das war ein total spannender Moment. Und Punkt 10 Uhr kam dann per Fax ein Code. Wurde von der Plattenfirma ein Code geschickt, ja, mit dem du diesen kleinen Safe öffnen konntest. Cool. Und dort war dann die CD drin von Michael Jackson. Ich weiß nicht mal, was es ist, aber egal. Aber
Moment,
wurde das riesig.
Ich muss
97 oder 98.
Als junger Mensch muss ich jetzt mal fragen, was ist das? CD?
CD? Ah, was ist das? ja. Was heißt denn CD eigentlich?
Kompaktdisk.
Was?
Kompaktdisk. Ja. Habt ihr das mitbekommen? Es wurden letztes Jahr, ich glaube in den USA war es, wurden erstmals wieder mehr Vinylplatten, also die alte Schallplatte, verkauft als CDs, als Kompaktdisks. So ja, sehr stirbt die CD aus, ja. Mhm.
Ja, okay. Wahnsinn. So war das damals.
Und dann habt ihr den Code bekommen und dann durftet ihr sie spielen.
Das ist ja genau, dann ging dieser Tresor auf und das war mit Sicherheit bei anderen Radiosendern nicht anders. Ja, und dann zeitgleich gingen dann praktisch diese kleinen Tresors auf und jeder Musikchef war dann natürlich daran interessiert, dass die Platte so schnell, also die CD so schnell wie möglich ins Radio kam.
So war das dann. Heute wird ein Link verschickt und der ist halt erst ab 10 Uhr gültig, ne?
Das ist toll. Aber auch was der für einen Stellenwert hatte, ja, Michael Jackson, was die von Aufwand betrieben haben, weiß nicht, also.
Wahnsinn.
Allein in Deutschland gibt's ja 300 große Radiosender oder gab's damals 300 große Radiosender und was weiß ich. Also irre. Ja, weiß nicht, was die weltweit gemacht haben.
Also. Na gut, die hätten jetzt einfach nur die CD mitbekommen oder schicken können. Ja.
Und dann sagen hier spannend. Unter Vertragsstrafe, ihr dürft sie nicht vorher spielen, ne?
Hätte man auch machen können.
Aber toll.
Ja. Schön. April, so sind wir drauf gekommen.
Ich habe jetzt noch von einem April-Scherz gelesen in Großbritannien vor einigen Jahren, 2014. Da haben die verkündet, dass sie Probleme haben mit dem King's College Choir, also der Chor sozusagen des Königs, ganz renommierter Chor, also das, was bei uns Thomana wäre oder sowas, die haben das Problem, dass sie keine Knaben mehr bekommen, die in dieser Stimmlage singen können, weil die natürlich auch alle schon in die Pubertät kommen, sie haben keinen Nachwuchs und so weiter und deswegen hätten sie danach gesucht, wie man jetzt diese Knabenstimmen wieder machen könnte und sie hätten eine Umfrage unter ihren Chormitgliedern gemacht und komischerweise wollten die sich nicht auf Stimmbandoperationen einlassen.
Und auch nicht anderswo.
Völliges Unverständnis von der Chorleitung. Und dann kam man drauf, dass man einfach einen großen Tank braucht mit Helium und alle Schläuche bekommen und dann immer Helium einatmen, wie so mit dem Luftballon. Und dann können die dann plötzlich mit der hohen Stimme wieder singen. Und dann haben sie da auch ein Video zu veröffentlicht, wie man also sehen kann, dass der Chor mit dem Helium singt. Und das wurde auch Millionen Male angeklickt. Ich weiß nicht, wie viel es geglaubt haben.
Schön.
Spooky.
Aber süß, oder?
Die Holländer, das gefällt mir. Absolut. Sehr schön. Ja.
Ach, Gibt so tolle Sachen. Also ein April-Scherz, den ich jetzt auch gerade jetzt an diesem Wochenende gesehen habe, ist wahrscheinlich der die größten Auswirkungen jemals hatte, von der BBC in Großbritannien im Jahr 1957, also wo das Fernsehen ja noch nicht ganz so alt war. Und da haben die in der renommiertesten Nachrichtensendung damals einen Beitrag drin gehabt, dass aufgrund des milden Winters und der guten Wetterbedingungen in der Schweiz die Spaghetti-Ernte besonders gut ausfällt. Und da haben die wirklich einen schönen Filmbeitrag gehabt, wo man sieht, wie die Menschen dann die Spaghetti aus den Bäumen pflücken, zum Trocknen in ein Körbchen legen. Und dann gibt's ein großes Spaghetti-Fest. Und dann ist das auch wirklich so ganz seriös gemacht. Den Beitrag gibt's bei YouTube zu gucken, okay, immer noch drin. Die Schweizer Spaghetti-Ernte. Und dann sagt der Sprecher auch dazu, es geht halt nichts über zu Hause selbst gezüchtete Spaghetti. Und dann haben anschließend haben wirklich hunderte von Menschen bei der BBC angerufen und nachgefragt, Wie kann man die denn pflanzen? Wie zieht man die groß? Und dann haben die denen wirklich gesagt, das sei überhaupt kein Problem. Man müsste nur einen Spaghettizweig nehmen und denen einen Topf mit Tomatensauce geben zur Anzucht.
Schweiz, also wirklich Schweizer Spaghetti.
Ja? Die Schweizer Spaghetti-Ernte.
Also was man noch dazu braucht, ist ein Bunker. Das habe ich ja in dieser Woche gelernt. Das wusste ich nicht. Habt ihr gewusst, dass die meisten Schweizer einen Bunker haben, einen Privatbunker?
Und das ist unglaublich viele Bunker generell in der Schweiz.
Dass es generell viele Bunker gibt, dass es mal lange Zeit Pflicht war für Neubauten, wenn du dir ein Haus gebaut hast in der Schweiz, dass du dort einen Bunker unten dran bauen musstest. Und bei Mehrfamilienhäusern gilt die Regel auch noch, aber das geht jetzt irgendwie nach Mietparteien irgendwie, weiß nicht mehr genau. Aber das war für mich tatsächlich neu, dass in der Schweiz die Menschen bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit die Pflicht hatten, Bunker zu bauen. Also jeder Schweizer weiß im Grunde genommen, wo sein persönlicher Bunker steht.
Und die haben aber auch riesige Tunnelanlagen. Die haben ja viele Berge, auch riesige Tunnelanlagen.
Ja,
Und teilweise sind die Eingänge, damit es dann hübsch aussieht. Weißt du, hier in Deutschland hättest du so eine Betonplatte irgendwo. Da haben die wie die typischen Schweizer Berghäuser drumherum gebaut und gemalt.
Ja, und auch so Spaghetti-Pflanzen und so.
Ja, natürlich, auch das noch. Weil das ist dann, wenn dann der Feind kommt, der Deutsche ist erstmal verwirrt, wenn er in die Schweiz einfallen würde, ja.
Ich würde sagen, oh Miracoli. Setz den Krieg mal aus. Jetzt ist erstmal Miracoli-Tag.
Al dente, lecker.
Ja, Mensch, ja, weil du Spaghetti sagst, Spargelzeit geht los. Ich liebe Spargel. Wir haben schon zweimal Spargel gegessen.
Jetzt schon? Echt?
Was? Jetzt schon? Ja, schon zweimal.
Ihr habt den teuren Spargel gekauft?
Psst. Ja, ganz wenig. Jetzt mal so ein, zwei Stangen.
Ach,
ja, so
war zum, da noch zu geizig.
Oh, der ist lecker, der ist gut. Der kommt ja von beheizten Feldern, muss man jetzt
sagen. Es ist auch energetisch.
Um Gottes Willen, wenn das der Robert Habeck hört. Ja, aber trotzdem sehr lecker. Und ein bisschen Hedonismus, auch in diesen Zeiten, ein bisschen Hedonismus muss schon sein. Und hier von wegen, wer fährt in den Urlaub?
Du fährst auch in den Urlaub.
Ja, ich fahre in den Kurzurlaub.
Ich fahre auch nur ein paar Tage länger. Das ist ja jetzt auch nicht, ob 5 Tage oder 10 Tage, außerdem war ich im Februar nicht weg. Ja, stimmt. Und wenn man nicht
außerdem
diskutieren und mir war...
War ich im Februar nicht weg, deswegen muss ich jetzt weg.
Und?
Ich bin nur ein paar Tage auf Mallorca.
Ja,
ganz alleine und einfach nur so ein bisschen
ganz alleine.
Naja, so
sitzt
ein,
da. Also wenn Sie am Ballermann einen Verwirrten rumtorkeln sehen, dann bist du es oder wie?
Nicht am Ballermann. Ich bin in Bergen. Wie heißt es? Tramuntana Gebirge. Ganz kleine Pension mehr, eher Pension als Hotel, ganz klein so in Bergen.
Ja. Also wenn da ein Herr durch die Berge wandert und ganz verträumt und versinnt und wo ihr denkt, ach guck mal, welche Drogen hat der denn? Die hätte ich auch so leise Chopin vor sich hin summt und parallel dazu Rilke zitiert, dann ist es garantiert der André.
Ist dort in der Gegend, Chopin war ja in Valdemossa.
Ja. In Valdemossa, auch so.
Aber. Chopin mit der Georges Sand damals, mit seiner Geliebten oder seiner Lebensgefährtin Georges Sand, eine französische Autorin, Dichterin, Schriftstellerin. Und der ist nach Mallorca gegangen, der Chopin damals, der war ja krank, weil er hatte Tuberkulose und ist eigentlich nach Mallorca gegangen, um zu überwintern im mediterranen Klima. Er hat gesagt, ich mache das jetzt und das wird mir gut tun, das wird meiner Gesundheit gut tun und hat eben diese Georges Sand dort mitgenommen. Dann sind die in Valdemossa dort ins Kloster eingezogen und haben dort eigentlich sehr hübsch gewohnt. Was er nicht bedacht hatte was er verpasst hatte, war jemanden wie Michael Klein zu fragen, einen Meteorologen, der hätte ihm möglicherweise vorhersagen können, dass ausgerechnet dieser Winter, in dem Chopin auf Mallorca war, um eben warmes mediterranes Klima zu genießen, dass das mit seiner Lunge besser wird, dass das irgendwie ein total verregneter, kalter Winter auf Mallorca war. Wir hatten es ja jetzt im letzten Winter auch, dass es dort geschneit hat und was weiß ich dort auf Malle. Und das hat den Chopin noch kranker gemacht. Also es hat ihm praktisch den Rest gegeben dort, dieser Aufenthalt auf Mallorca in Valdemossa. Ja. Und dann gab es auch noch Ärger mit seiner Freundin, mit der Georges Sand. Die hatte nämlich eine erwachsen werdendere Tochter. Und die hat ihm dann vorgeworfen, dem Chopin, dass er mit der Tochter so ein bisschen was so anbändelt. So, ne? Und gab es viel Ärger. Also war keine schöne Zeit für ihn auf Mallorca.
Für dich wird es hoffentlich besser.
Für mich wird es besser, ja. Ich nehme ja Georges Sand nicht mit. Nein.
Nein. Wo, also du bist wirklich da in der Ecke, da im Gebirge.
Ja, schön. Genau. Ja. Und einfach mal so ein bisschen Kontemplation, ja, mal runterkommen. Kontemplation. Ja, Verinnerlichung, ja, also mal so in sich reinhorchen und so mal ein bisschen runterkommen, mal so 4-5 Tage.
Kontemplation, das ist ja Latein, das heißt auf Deutsch zwischen den Zehennägel poolen.
Ja. Genau. Hast du ein Auto oder Moped oder irgendwie?
Ich habe ein kleines Auto. Das ist okay, das kostet auch nicht so viel. So ein Auto kriegst du jetzt außerhalb der Saison auf Malle, denke ich immer, oh, jetzt hier Mietwagen war doch Corona-mäßig, war doch das so teuer oder damals, als das alles so explodierte. Ich zahle jetzt, ich glaube, 110 oder 120 Euro. Ach, also nicht pro Tag, sondern für die ganze Zeit.
Ja, das haben wir auch mal gehabt, wirklich. Ja. Also wir sind mit 4 Leuten, mit 8 Leuten auf Mallorca gewesen. Vier Leute haben jeweils sich ein Auto geholt. Wir hatten es, glaube ich, auch für 120 Euro die Woche. Die anderen hatten es für 800 Euro. Und dann musst du aufpassen, wenn du das für 120 bestellst im Internet. Da ist dann normalerweise alle Versicherungen, alles mit dabei, je nachdem, was du angeklickt hast. Und dann bist du vor Ort und dann sagen die dir, nee, ist aber nicht versichert. Da müssen aber hier noch Versicherungen abschließen. Und dann guckst du in deinen Unterlagen und sagst, ich habe doch hier. Und dann sagen die wieder, nee, also wenn was passiert und dann ist aber hier jeder Kratzer und so weiter. Nee, stimmt aber nicht, weil du hast tatsächlich die Versicherung über den Anbieter, weil wenn diese dir für die Versicherung verkaufen, kostet die nochmal 200 Euro drauf.
Ach so, und ich habe das nämlich, ich sag das mal hier, bei Check24 gemacht.
Genau.
Also die sind dann dafür zuständig, weil dort stand, ist versichert.
Ja, dann müsste das auch so alles so richtig sein. Ja. Es gibt ansonsten, das jetzt hier noch der Tipp, der Besserwisser-Tipp, es gibt auch noch eine Leihwagenversicherung, die man extra abschließen kann. Die kostet dann pro Tag, ich weiß es nicht, 5 Euro, 7, 8 Euro. Ist immer noch deutlich billiger, als wenn du das da vor Ort machst. Okay. Das heißt, selbst wenn dein Anbieter, den du übers Internet gebucht hast, das nicht haben sollte, kannst du diese Zusatzversicherung abschließen, ist immer noch billiger.
Und ich habe gelesen, da habe ich dann auch drauf geachtet bei der Buchung, dass man aufpassen soll, dass der Autovermieter im Terminal ist, weil es gibt wohl auf Malle auch relativ viele Autovermietungen, wo du dann geschattelt wirst, irgendwie dann nach Port Andratx oder so. Also wo der
nicht gleich, da steigst du 10 Minuten in irgendeinem Shuttlebus, das ist auch nicht das Thema.
Ja, man denkt immer, also deswegen, ja gut, wenn ich alleine wäre wie du, hätte ich da noch mehr Angst, aber wenn man zu zweit, zu dritt ist, dann fährt man vielleicht mit ein bisschen besseren Gefühl durch diese Industriegebiete. Also es war bei uns auch so, da fährst du vom Flughafen raus. Das macht einen deutlichen Preisunterschied aus.
Aha, genau, wenn du so einen Shuttle nimmst. Ne?
Aber ich habe 120 im Terminal.
Ja, super.
Aber wahrscheinlich ohne Versicherung.
Vielleicht musst du treten unten.
Also musst du die Reifen noch extra dazu buchen.
Ja, freue ich mich. Schön.
Ja, was haben wir sonst? Wie ist eigentlich das Wetter jetzt? Ostern? Ja, Ostern, Malle?
Fragt den Michael gleich. Ach,
da unten, ganz nett eigentlich, ne? Warte mal, ich habe jetzt nicht wirklich das im Kopf gehabt, aber eigentlich müsste die Wetterlage da unten relativ stabil jetzt sein wieder.
Okay. Ja, aber Ostern kann man auch schon Pech haben.
Ja, da kann man auch Pech haben.
Kann man Pech haben. Christine, also als wir noch zusammen waren, ja, die zauberhafte Christine und ich, als sie noch zauberhaft war, die Ex, hat sie mir mal eine große Freude gemacht. Wir waren vor 100 Jahren mal mit Hörern auf Malle. Oben an der Cala Mesquita.
Da war ich sogar dabei.
Da warst du sogar da. Da warst du dabei.
Da hattet ihr aber nur Augen für euch. Da wart ihr so frisch verliebt.
Da waren wir ganz frisch verliebt, die Christine und ich. Da haben wir noch getrennte Zimmer gehabt und wir waren ganz frisch und du hast dich nachts in mein Zimmer geschlichen.
Ich nicht.
Ach, Christine. Nein.
Was? Ich? Wer? Nein, Christine. Ich doch nicht. Was, in Michas Zimmer? Nein.
In mein Zimmer.
Also, deins noch du in meins. Micha.
Na klar, du lagst morgens neben mir.
Ach, echt? Ja, wer weiß, wer da lag. Das hast du geträumt.
Nein. Und das war eine recht schöne Hotelanlage, so irgendwie zusammenhängend. Und es gab in diesem Hotel, ihr erinnert euch, gab es eine, Micha, du hast das vielleicht nicht registriert, wir haben das wohl registriert, also dort diese Bucht, so ein Sandstrand, eine schöne Bucht, relativ kleine Bucht. Und es gab dort in diesem Hotelkomplex ein Zimmer, wo du praktisch aus der Tür gegangen, also aus der Terrassentür raus und standest wirklich direkt am Strand, direkt am Wasser. Das war toll. Da haben wir natürlich nicht drin gewohnt, sondern ein bisschen weiter weg, als wir mit den Hörern dort waren und mit Michael Klein. Oh, überleg mal, da waren noch ganz viele Radiokollegen mit, die einfach so, was das noch für eine Zusammengehörigkeit war. Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt kein Team mehr sind, aber früher, wir haben dann, wie gesagt, 10 Hörer oder so Gewinner, mit denen sind wir als Morgensendung dorthin geflogen. Und dann kamen noch ganz viele Kollegen einfach so auf eigene Kosten mit.
Ja, da waren die Preise aber auch noch.
Ja, anders, ne? Da haben wir gesagt, oh, wir kommen mit und oh Mensch. Und ja, da waren wir dann, der halbe Sender war dann dort auf Malle dort für diese Woche. Und jedenfalls dieses Zimmer, das ich gerade beschrieben habe, in dem wir nicht wohnten, wo man also wirklich aus der Tür raus und direkt am Wasser war, am Strand, hatte Christine dann Jahre später mal über Ostern gebucht, heimlich, ohne dass ich es wusste.
Nummer 214.
Und ach, die Nummer 214. Ja, oh Gott, sie weiß es noch.
Oh mein Gott. Weil der Aussicht so schön war.
Ach, die 214, ja. Und dann sind wir dorthin geflogen. Über Ostern. Ich glaube, es waren nur 4 Tage oder 5 Tage. Also Ostern, Donnerstag bis Dienstag oder irgendwas. Und ich kann vorwegnehmen, hier zu Hause waren zu dieser Zeit, in diesem Jahr zu Ostern, so 25, 27 Grad. Also praktisch Hochsommer schon. Und auf Malle hat es 4 oder 5 Tage geregnet. Bei 10 Grad.
Es stand nicht unter einem guten Stern.
Genau.
So, wie ist jetzt nun dieses Jahr, Micha? Hast du es jetzt rausgekriegt?
Ja, 20 Grad Sonnenschein.
Okay,
das ist schön. Dann, ja.
Das ist doch schön.
Damit kann ich leben, ja. Das ist okay.
Ich habe auf Mallorca damals nur ein spanisches Wort so richtig gelernt. Also hier, una cerveza, per favor und so weiter. Mhm. Das können wir ja alle. Und ein spanisches Wort hat mich sehr beeindruckt. Das war nämlich, als wir mal so pauschalreisemäßig, so ganz jung, mit Freunden da unten waren. Da kamen wir mit diesem Shuttlebus im Hotel an. Wir waren das allerletzte Hotel, das dieser Bus angefahren hat, auch oben da in Cala Ratjada. Und es war dann sehr spät am Abend, in der Nacht, als wir da ankamen. Und dann sagte der Portier immer nur, ja, Küche ist geschlossen, aber es gibt noch kalte Platte. Da vorne ist kalte Platte, Sie können essen kalte Platte. Und der hat ungefähr 37.000 Mal kalte Platte gesagt. Kalte Platte. Und deswegen den ganzen Urlaub durch waren wir immer, was gibt's denn heute? Kalte Platte.
Aber Cala Ratjada ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter unten, oder?
Nee,
das oben ist das oben? Nee, wir waren ja an der Cala Mesquita. Die ist noch ein bisschen weiter oben, beziehungsweise unten. Warte, jetzt muss ich mal rumdrehen, die Insel. Ja, oben. Ja, ist ja jetzt wurscht, oben, unten. Also, und Cala Ratjada, weißt du, was in Cala Ratjada ist? Achtung, jetzt unnützes Wissen.
Nee.
Vom Ansager, vom Mallorca-Kenner. Die größte Privatfinca Spaniens steht in Cala Ratjada. Und die hat gehört dem Banker, und zwar Juan March. Und es gibt die March Bank, die gibt's heute noch.
Mhm.
Und Juan March war jemand, der in den, ich glaube, ich gefährliches Halbwissen jetzt, ich zitiere aus dem Kopf, wie vorhin Brecht, der so in den 20er Jahren, so, also es muss noch vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, 20er, 30er Jahre, sowas in der Ecke, hat er auf Mallorca ganz viel Land aufgekauft von den Bauern. Das heißt, das war als touristisches Gebiet überhaupt noch nicht entdeckt und erschlossen. Kein Mensch hat daran gedacht, dass es irgendwann mal Massentourismus geben würde. Und die Bauern haben damals, glaube ich, gerade so insgesamt die Landbevölkerung dort in einer ziemlichen Krise gesteckt. Und da kam der und hat ganz viel Land aufgekauft dort auf Malle, selbst als Mallorquiner. Ich glaube doch, er war auch ein Mallorquiner. Und hat das dann einfach weiterverkauft. Oder na, hat das dann neu parzelliert, irgendwie, keine Ahnung. Und ist schweinereich geworden, hat aber auch dann ja ganz viele Geschäfte mit der Mafia und so. Ich glaube dann auch Prohibition, USA und so weiter. War das? Ja, doch, das war so. Also der hat massig Geld verdient. Der Typ hat dann seine eigene Bank gegründet, die Juan March Bank. Und hat sich dann in Cala Ratjada diese riesen Finca. Sieht aus wie ein Schloss. Kann man besuchen, kann man reingehen. Und ist schon sehr, also mit einem fantastischen Garten, so ein bisschen so auf dem Hügel drauf. Und das ist wohl die größte Privatfinca Spaniens, die von Juan March, der übrigens mit im sehr fortgeschrittenen Alter, 92, 93, hat er immer, Gott, was ich so für Geschichten kenne, ist verrückt, ich erschrecke manchmal, der hatte ein Bentley und hat seinen Fahrer immer angewiesen, ganz schnell zu fahren.
Ach.
Und die haben den alle gehasst, weil der dort mit seinem riesen Bentley, so 50er, 60er Jahre, wir sind jetzt, ja, als er 90 war, wir machen jetzt einen Sprung nach vorne in der Zeit, so 60er Jahre muss das dann gewesen sein, 70er Jahre, ist er immer über diese Insel gerast und die Insulaner haben gedacht, was ist das für ein Vollpfosten, diese Vollhong. Der ist tatsächlich, also sein Chauffeur ist tatsächlich, da war der 92, 93, ist mit ihm voll gegen den Baum gekracht. In Höchstgeschwindigkeit irgendwie. Und so hat der legendäre Juan March, der reichste Spanier damals und der Mann mit der größten Privatfinca Spaniens, so hat er sein Ende gefunden.
Ach du meine
Aber Gott. War ihm schon sehr alt. Ja.
Als Raser,
als Raserhase, genau. Hat auch direkt in Palma de Mallorca, gibt's einen riesen Palast von ihm, gleich dort neben dem Königspalast. Habt ihr ein Bild dort? Dort, wo der König ist, und gleich daneben, also ein kleines Stück daneben, ist der Juan March Palast. Ist jetzt ein schönes Museum drin, kann man besuchen.
Gott, bist ja der Kenner.
Der Kenner, der Auskenner.
Der André?
Mir fällt gerade ein, das wäre fast jetzt schon wieder ein Fernsehtipp oder ein Filmtipp, weil wir gerade bei Insel sind, bei Menschen auf Inseln und Urlaubserlebnissen. Ich habe diese Woche einen Film gesehen, also ihr wisst ja, ich bin ja großer Korsika-Bekloppter und finde die Insel wahnsinnig toll. Mallorca ist auch sehr schön, aber Korsika ist für mich nochmal drei Ecken spezieller.
War ich noch nie.
Ja, ist wirklich landschaftlich wunderschön. Es ist bloß immer so, man sagt immer, die Korsen wären so komisch. Also es war auch früher definitiv so, in den letzten Jahrzehnten hat sich das sehr verändert, aber landschaftlich eben wirklich ein Traum. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen entdeckt, dass es einen Film gibt, von dem ich als ausgewiesener Korsika-Liebhaber noch nie was vorher gehört hatte, nämlich Willkommen bei den Korsen. Und das ist mit Jean Reno und Christian Clavier ist der bei hier Monsieur Claude und seine Töchter die Hauptrolle spielt.
Ja, genau. Toll. Also den Papa, ja?
Der Papa, genau.
Der Papa,
so, und da ist er noch ziemlich jung. Der Film ist, glaube ich, irgendwann aus den 90ern oder sowas. Ich habe vorher noch nie davon gehört, dass es den überhaupt gibt. Und der Film beruht auf einem Comic, der über Korsika gezeichnet wurde. Und das ist ja immer so eine kritische Geschichte, weil die Korsen ja sehr stolz sind und sehr eigen sind, und wenn da jemand kommt und macht sich so ein bisschen über die lustig, dann ist das fast schon die Todesstrafe. Das hat aber einmal geklappt damals bei Asterix auf Korsika. Den lieben die Korsen, weil sie sagen, ja, das ist genau so, wie wir auch sind, also ein bisschen stur. Da sitzen immer welche vier ältere Herren so auf dem Baumstamm im Örtchen rum und beobachten alles, was passiert. Das ist auch tatsächlich so. Und das ist bei diesem Comic Willkommen bei den Korsen tatsächlich auch alles so ein bisschen skurril. Die haben alle Beef untereinander. Da gibt's die korsische Befreiungsfront, die aber mit der Front für die Befreiung Korsikas nichts zu tun haben will. Ein bisschen wie hier Das Leben des Brian, genau. Ja. So ein bisschen was. Und es ist total, es ist skurril, es ist albern, es ist kein großes Filmwerk, aber wer die Insel liebt und wer diese Eigenheiten der Insel liebt, dafür ist es großartig. Für mich war es ganz toll. Gibt's bei Amazon Prime inklusive. Also wenn man das Abo hat, ist der mit drin.
Und wo es auch sehr schön ist, entschuldige, dass ich mich jetzt gleich schon wieder reinhänge, ist Lanzarote. Auch da war ich mit meiner zauberhaften Ex-Frau das eine oder andere Mal. Doch, wir waren auf Lanzarote. Waren bestimmt zweimal da. Und öfter. Wir sind ja immer nach Fuerteventura geflogen, sind von dort aus rüber nach Lanzarote mit der Fähre. Weil du gerade Film sagst, wir haben in dieser Woche geguckt, Der Nachname. Das ist die Fortsetzung von Der Vorname. Mhm. Vorname fand ich auch schon sehr amüsant, mit Christoph Maria Herbst und Iris Berben und Florian David Fitz, dann der von Donani, der mir auch sehr gefällt. Ich weiß jetzt gerade nicht, der Vorname von Donani, der Schauspieler. Ist egal. Also dort geht's ja um den Vornamen. Adolf, ja, also warte mal, die Frau von David Fitz wird schwanger, ne? Genau. Und verarschen sie ja so ein bisschen die Familie und sagen, wir nennen den Adolf. Und jetzt verlagert sich die Handlung des Films, also jetzt geht es nicht mehr um den Vornamen, sondern um den Nachnamen. Die Handlung des Films verlagert sich nach Lanzarote, weil die Mama, also das Familienoberhaupt, die Mama hat ein Haus, eine Finca auf Lanzarote. Und der Papa ist ja gestorben, nur schon vor ein paar Jahren ist tot, und sie lebt dort halt alleine in diesem, dort auf diesem Sommersitz, und lädt jetzt die Familie ein, weil sie was verkünden möchte. Und der Film also der erste Teil ausgegangen ist ja, dass die so eine Art Ziehsohn hatten, der im Grunde genommen im ähnlichen Alter ist wie ihre Kinder, also Christoph Maria Herbst, die Frau von Christoph Maria Herbst ist ein Kind, und der, wie heißt er?
Florian Fitz.
Das sind die Kinder. Und der Ziehsohn, der ist etwa in dem Alter, ein bisschen älter vielleicht. Und und der erste Teil endet eben damit, dass die Mutter verkündet, mit diesem Ziehsohn jetzt zusammen zu sein. Also, dass die ein Verhältnis haben. Und so, ne? Und dann bricht ja dort alles zusammen in der Familie. Und jetzt lädt sie also die Familie nach Lanzarote ein im zweiten Teil, um eben zu verkünden, dass die beiden geheiratet haben. So. Und sie heißt eben jetzt nicht mehr Böttcher, eigentlich heißt die Familie Böttcher, sondern sie heißen wieder Ziehsohn König. Da geht's halt um den Nachnamen. Und jetzt haben die Kinder natürlich Angst ums Erbe und was wird aus der Finca und dem Haus. Und es ist wirklich köstlich. Die Mama isst permanent Haschkekse und kifft und so. Also Iris Berben großartig. Christoph Maria Herbst großartig, gerade so im Rausch dann, ja, wenn er so die ganze Dose Haschkekse aufgegessen hat. Also kann ich echt empfehlen. Es ist leichte Kost, aber ja, wer Lanzarote mag, wird es sowieso mögen, weil das ist also tatsächlich dort gedreht worden. Und sehr, sehr süß, sehr, sehr niedlich, sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam, finde ich.
Ach, schön.
Also Der Nachname. Empfehlung vom Radioansager. Ja.
Der Vorname ist übrigens auch ein Remake eines französischen Films.
Ach so, okay.
Ja, und da auch geht's wohl auch um Adolf und dann in Frankreich. Ich habe den aber auch noch nicht gesehen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn die hier in Deutschland dann plötzlich mit so einem Film immer so riesig erfolgreich rumlaufen und sagen, wir haben einen tollen Film und Christoph Maria Herbst. Gibt's noch einen weiteren, die brillante Mademoiselle Nela. Da gibt's auch den hat auch Christoph Maria Herbst in Deutsch gespielt. Und dann laufen die immer hier rum und da sagt kein Mensch, den gab's aber schon mal in Frankreich. Aber bei dem Vornamen muss ich sagen, den fand ich auch super.
Fandst du auch gut.
Habe ich mich auch königlich amüsiert bei.
Ja. Lebt wirklich, also ich finde, es lebt ein Stück weit auch von den Darstellern, die das wirklich super machen, da wirklich super drinstecken in ihren Rollen. Und ja, Christoph Maria Herbst sowieso. Der übrigens ein ganz toller Typ sein soll. Also Miri hat mit ihm wohl mal gearbeitet, ja, Kollegin, und sagt, der ist so als Mensch wohl total patent.
Ah ja.
Kenne ihn leider nicht persönlich. Also der, als er noch ganz unbekannt war.
Ja. Ja. Ich habe mal versucht, ein Buch von ihm zu lesen. Hab's nicht geschafft.
Ja. Aber manchmal ändert sich das ja. Wenn die Menschen dann bekannter werden, sind sie dann vielleicht nicht mehr patent.
Ach so.
Das ist ja an uns jetzt, ne? Jetzt, wo wir hier die Megastars sind, sind wir ja eigentlich auch unausstehlich geworden.
Das, Christine kann das bestätigen.
Ja, ja. Jetzt, die nächste Stufe ist, dass wir uns nackt ausziehen für den Playboy. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, Mensch. Osterferien stehen an. Das finde ich sehr spannend. In Frankreich brennt die Hütte. Es ist ja erstaunlich, was da abgeht in Sachen Rentenreform und so weiter und diese unfassbaren Demonstrationen dort über Tage, über Wochen hinweg eigentlich. Nochmal, wir reden davon, dass die mit 64 verrentet werden sollen, die Franzosen, statt bisher mit 62. Und der Präsident bzw. die Regierung, die sagt, Leute, wir können es uns nicht mehr leisten. Frankreich hat irgendwie 3.000 Milliarden Euro Schulden. Ich meine sogar wirklich die richtige Summe, also 3 Billionen sind es dann wohl. Also Frankreich hat so unfassbar hohe Schulden. Wir können das einfach nicht mehr schultern in den nächsten Jahren. Wir müssen unser Rentensystem reformieren. Und was sagt der Franzose? Der sagt, scheiß drauf, wir wollen mit 62 in Rente und geht dafür auf die Straße und wochenlang. Also die Regierung ist so ziemlich unter Druck geraten. Und was machen die jetzt? Jetzt haben die eine Ministerin sich ausziehen lassen für den Playboy. Marlene Schiappa.
Ja, sie hat sich nackt gemacht. Nein.
Sie hat sich nicht nackt gemacht?
Nein, die trägt schon so einen Blazer. Also man,
ach so.
Es sind jetzt nicht die klassischen Playboy-Bilder.
Du hast schon recherchiert?
Ja, ich habe die Bilder gesehen.
Ich dachte, die ist nackig.
Nee, ich glaube, die ist nicht komplett nackig, sondern die hat immer so einen Blazer an. Also man sieht schon... aber sie ist jetzt nicht so klassisch nackig, wie die sonst im Playboy alle nackig sind.
Weil ich dachte mir natürlich, im nächsten Step für die Grünen läuft es ja in Deutschland auch nicht so gut. Jetzt hat man ein paar Möglichkeiten. Also wir hätten
Meerschweinchen, Hundebabys, Hundebabys.
Wir hätten die Grünen Vorsitzende, wie heißt er?
Ricarda Lang, ja.
Ja, ja.
Vielleicht mal was für die Frauenwelt. Robert Habeck ist doch wahrscheinlich, der macht doch so
ganz schön. Nee, wen ich gerne mal nackt im Playboy hätte, wäre hier der Hofreiter.
Anton
Hofreiter. Ah, schön, so mit den Kleberhaaren so. Ach, herrlich.
Der kann, sagen wir so, der kann mit den Haaren vieles verdecken.
Ja. Ach, das wäre schön. Na gut, aber vielleicht könnten sie ja so was wieder rausreißen. Also wie gesagt, die Umfragewerte sind ja jetzt gerade.
Aber das ist
so
gut. Aber es ist ja logisch. Ist aber auch interessant, in Frankreich genau das gleiche Spiel. Der Macron hat ja von Anfang an gesagt, wir müssen das reformieren. Ja. Damit ist er gewählt worden und jetzt passiert's und dann sagen alle, was macht der denn da? In Deutschland, die Grünen haben immer gesagt, wir müssen an das und das und das Thema alles ran. Jetzt machen sie es. Und auch wir sagen, oh nee, so haben wir es uns auch nicht vorgestellt. Sehr große Parallelen.
Ja, definitiv. Mal gucken. Es wird nicht leichter.
Nee.
Es wird nicht leichter. Deswegen, muss man gucken, dass man trotzdem Spaß hat in der Welt.
Ja.
Was aber? DSDS geht weiter. Das ist auch eine wichtige Meldung. Ja, Dieter Bohlen darf weitermachen. Ja, das ist so, Mann. Er hat eine Million bekommen von RTL, dass er diese eine Staffel jetzt noch macht und dann endgültig verschwindet. Aber offensichtlich läuft es so gut, dass man sagt, er darf doch noch weitermachen. Da ist ja diese Krasch-Chitsch, wie heißt sie in der Jury? Mit der zopft er sich doch immer.
Katja. Katja
Krawatschik.
Genau, die nicht immer so viel anhat.
Die wollte sagen, die hat ja auch so wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zum Playboy.
Ich bin jetzt mal wieder der Einzige, der wirklich mitreden kann, weil er es gesehen hat. Ne?
Ja, genau.
Es ist tatsächlich, also wir sind aus Verzweiflung per Zufall draufgekommen und haben gedacht, ach, dann lass mal eben kurz mal reingucken, wie es ist. Und wir haben dann im Laufe von mehreren Stunden immer mal wieder reingeschaltet. Und das war, also gerade der Anfang war schon so, dass du denkst, oh ja, guck mal, das Heimat-TV aus dem kleinen Landkreis macht mal eine Show. Es war also, es hatte nicht so dieses Schillernde von früher. Und dann saß Dieter Bohlen die ganze Zeit da und friemelte mit seinem Ohrhörer rum und hat sich die Plöppel ins Ohr gesteckt. Dann war der die ganze Zeit im Quatschen mit dem Pietro, während vorne da die große Show lief. Also es mutete schon sehr seltsam an. Und ganz ehrlich, also von, ich weiß nicht, wie viele auf der Bühne waren, von 10 Leuten konnte einer singen. Es war wirklich ganz, also die ganze Show war wirklich echt schrecklich. Und Dieter Bohlen, ja, also ich weiß nicht, ob sich RTL damit einen Gefallen tut, das nochmal so zu verlängern.
Aber ihr könnt es besser machen, weil das Neue an der neuen Staffel, glaube ich, dann im nächsten Jahr, habe ich gelesen, ist, dass es erstmals keine Altersbeschränkung geben wird. Aha. Weil bisher darf man sich nur bis 30 bewerben.
Das ist seit letztem Jahr durch für uns, ja.
Werden sie jetzt, genau. Und das haben sie jetzt aufgehoben quasi. Also ab nächstes Jahr dürfen dann auch die Älteren.
Ach, die Älteren.
Naja, die über 30 sind halt. Die 30.
Naja, ihr könntet dann. Ist das nicht geworden zwischen mir und meiner Ex-Frau.
Aber die wirklich guten Sängerinnen und Sänger, wirklich, die qualitativ richtig toll sind, da würde ich dann lieber doch zu The Voice Kids gehen, weil da sind, es ist so meine Klasse, die also wirklich.
The Voice Kids? Was willst du denn bei The Voice Kids?
Was willst du denn bei den Kindern?
Die können singen.
Ah ja, okay.
Es gibt aber auch The Voice für die Großen, ne? Das weißt du.
Ja, da hätte ich auch keine Chance. Nee, aber die Kinder sind besser als, wirklich, die Kinder, alles, was bei den Kindern auftritt, ist besser als bei Deutschland sucht den Superstar, wirklich.
Jetzt mal ganz ehrlich, was sollen die auch machen? Lineares Fernsehen. Also, wir versetzen uns jetzt mal, ich habe ein bisschen, es geht rum, es geht schon wieder rum. Nee, wir versetzen uns jetzt mal in die Lage, stellt euch vor, wir wären jetzt, wir drei würden jetzt in Personalunion ARD-Vorsitzende sein. Wir müssten uns dann in ein Gehalt von etwa 360.000 Euro reinteilen, also macht jetzt pro Nase 120 für uns drei. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie retten wir das lineare Fernsehen?
Kalt Pflaume.
Was machst du? Ja, also Filme scheiden aus, weil Filme holt sich jeder bei Prime, Amazon, Netflix, was weiß ich, für 5 Euro im Monat. Also das, ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, was es für ein Film war, ist vielleicht 3 Wochen her oder so, mal reingeschaltet und dachte, ach ja, das ist aber ein netter Film, irgendeine Komödie, irgendeine Hollywood-Komödie, keine Ahnung. Und plötzlich kam Werbung. Ich bin regelrecht erschrocken. Dann hast du so 7, 8, 9 Minuten Werbung und denkst dir, was? Du denkst da wirklich, du bist im falschen Film. Das ist unfassbar. Also wie sehr man sich das abgewöhnt hat, so Fernsehen mit Werbung zu gucken, mit so, also geht gar nicht mehr, finde ich. Also wer macht das? Wer tut sich das noch an? Also das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Filme bringst, kannst du dir das auch sparen, das Geld. Müssen sie auch bezahlen. So. Ja. Also musst du irgendwelche Shows dir einfallen lassen, irgendwelche Spiele. Ich meine, gut, jetzt gibt's gerade hier ARD und so in aller Freundschaft. Ach, das haben sie ja erweitert, in aller Freundschaft die jungen Ärzte.
Ah. So, macht ihr auch mal was anderes außer Fernsehen?
Nein, das ist
ich weiß gar nicht, was ihr...
Ja, also da hast du jetzt noch so ein bisschen Lokalkolorit vielleicht.
Die jungen
jetzt.
Ärzte gibt's auch, glaube ich, seit 20 Jahren oder so, oder?
Heißt das die jungen Ärzte? Ich habe bisher immer gedacht, das heißt nur in aller Freundschaft.
Moment, es gibt in aller Freundschaft und dann gibt's die jungen Ärzte.
Ach, das gibt's auch noch.
Also in aller Freundschaft ist mit Professor hier damals dem Professor, der um 20.15 Uhr immer in der ARD durfte. Ja. Und dann gibt's die jungen Ärzte, die im Vorprogramm abends sind.
Ach so, das sind unterschiedliche. Ich dachte immer, die jungen Ärzte, die sind irgendwie im Chicago Hope oder so unterwegs. War das nicht auch irgendwie?
Meist, das ist dann eher ProSieben oder sowas.
Ja. Ich weiß nicht.
Aber
nochmal ernsthaft zurück zu der Frage lineares Fernsehen. Ja, du musst irgendwie Werbung schalten. Also gut, die ARD müsste das nicht. Die kriegen ja genug Gebührengelder. Also die sind ja im Grunde genommen bezahlt. Aber jetzt gerade, dann gehen wir mal zurück zu RTL, die müssen ja eine Werbung verkaufen, weil sie sonst nichts verdienen. Mhm. Ja, das ist ja die einzige Einnahmequelle, die sie haben. So, also lineares Fernsehen, halte jetzt mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn du so eine Quote von 10-15% haben willst am Abend, wie machst du denn das, dass 15% des kompletten gesamten Fernsehpublikums, dass die sich vor deinem Programm wie um ein Lagerfeuer versammeln. Was machst du?
Das macht Sat.1 ja seit Jahren sehr erfolgreich, indem sie dann irgendwie alte Real-Dingsbums-Shows wieder rausholen, wo sich Leute vor der Kamera streiten. Oder aber sie senden einfach unsere kleine Farm in der Dauerschleife oder Navy CIS. So, mehr macht Sat.1 doch auch seit Jahren nicht.
Aber das guckt doch dann auch keiner mehr,
richtig,
oder?
Genau.
Ach so, okay.
Ja, oder du machst es wie ProSieben, ist ja eigentlich da showmäßig ganz gut mit The Masked Singer, The Voice, Joko und Klaas. Also die haben wirklich das erkannt, dass man solche Shows sich ausdenken muss. Ne?
Okay. Ja. Ach, da bin ich lieber im Radio.
Ja, ist einfacher.
Ja, wir sind noch erfolgreich. Wir sind jetzt auf DAB Plus übrigens, wollte ich nochmal sagen.
Ja,
ist das nicht toll?
Jetzt musst du schön deutlich sprechen, weil...
Großartig, richtig, genau. Ja, was ist denn noch? Wir haben noch gar keinen Kulturtipp von der Christine bekommen. Ja, wir haben ja nun hier, Micha hat Korsika, ich war auf Lanzarote mit dem Nachnamen.
Nee, und ich war draußen. Wir haben besprochen, als wir mit dem Podcast hier gestartet sind, im Sommer habe ich Kulturtipp frei, weil ich habe einen großen Garten, ich bin draußen. Und jetzt, wenn es der Frühling losgeht, es gibt so viel zu tun. Ich bin am Sonntag bin ich irgendwie 6 Stunden durchs Gebüsch gekrochen und habe Brombeersträucher. Oh, also Menschen, die einen Garten haben, wissen, Brombeersträucher sind echt die Pest. Ja. Jedes Jahr zerre ich dieses Zeug stundenlang raus und jedes Jahr kommt das Gestrüpp wieder durch. Es ist, du kriegst die einfach nicht tot. Wenn jemand einen Tipp gegen diese Brombeergedöns hat, bitte schickt's mir, weil ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Dann haben die ja Stacheln, du musst immer Handschuhe anziehen. Widerlich. Und dann ranken die sich und dann hast du es rausgezogen und dann manchmal wirklich 2-3 Meter über die Wiese, dass die irgendwo noch Wurzeln schlagen. Hässliches Gelumpe.
Brombeersträucher musst du machen, also bekämpfst du am besten und am effizientesten mit Wasser, also aber Kohlensäure, Kohlensäurewasser musst du gießen. Ja, Wasser mit Kohlensäure. Ernsthaft? Hilft definitiv gegen Brombeersträucher. Gehen die ein?
Ach.
Natürlich. Wasser. Kennt ihr das nicht?
Nein. Ernsthaft?
Das weiß man doch.
Ach, April. Komm, dafür kennen wir uns zu lange.
Champagner dann.
Beim anderen gehen immer so die Nasenflügel dann so nach oben und da weiß man, jetzt wird's komisch. Entweder er schwindelt oder er will einen verarschen.
So, aber ich habe ja noch einen, ich habe ja extra jetzt nochmal Kulturtipp und Film erwähnt, um jetzt nochmal so ein bisschen in deine Reichweite zu kommen, Christine, zauberhafte Ex-Frau. Manta Manta 2 ist
angelaufen. Oh, ja, und ich habe ihn noch nicht gesehen, Mensch. Ärgerlich. Und,
aber Christine war gestern, also wir waren zusammen, wir waren gestern zusammen Manta fahren.
Ja, ich wollte eigentlich am Wochenende ins Kino, lag auch an den Brombeersträuchern, dass ich dann so tot war, dass ich es nicht mehr ins Kino geschafft habe.
Wasser mit Kohlensäure.
Gut, habe ich verstanden. Also Manta Manta, ich weiß noch damals, als wir studiert haben, ich habe den Film hoch und runter geguckt. Wir waren im Autokino in Bluno, ganz kleines Autokino. Da lief der, also war ich bestimmt 3-4 Mal und so Bluno schön in der Lausitz.
In der Lausitz.
Genau, in der Lausitz. Und dann so schön in der WG. Also Manta Manta war irgendwie immer Kult. Und jetzt ja nun der zweite Teil. Und da sind wir im Radio so ein bisschen, da haben wir drüber geplaudert und habe ich erzählt, dass ich so gerne mal Manta fahren würde. Und gestern hat sich dieser Traum erfüllt. Ich durfte Manta fahren und zwar einen den Manta von Paul, wollen wir mal nicht vergessen, einen schneeweißen Manta B GSI, Baujahr 87, also einer der letzten.
Manta BSE, also hier Rindersäule.
Nein, Manta B GSI.
Ah, BSE, das fällt aber in die Zeit, oder? BSE,
war
das
nicht
irgendwie Gammelfleisch? Was, BS,
87?
Das war doch hier, was war denn BSE?
Rinderwahn. Nee, also da war nichts, also ich war wahnsinnig. Weil das schon allein, wenn du einsteigst in so ein Auto, das riecht ja auch noch ganz anders. Ne? Das ist noch richtig Auto. Dann das Lenkrad so ganz abgegriffen, das war jetzt auch kein so megamäßig hochgetunter, sondern der war wirklich noch im Originalzustand. Die Sitze und du hast richtig gesehen, dass dieses Auto ein Leben hatte. Großartig.
Und der Paul, also der Besitzer, das war ein ganz kluger Mensch.
Stimmt, das
Navigation,
war geil.
Weißt du, ich komm so hin und so und sag so, kennst du den kürzesten Manta-Witz? Steht ein Manta vor der Uni, hä? Kennst du was? Und dann war
der andere wirklich so, du siehst gar nicht aus wie ein Manta-Fach.
Nee, ganz
also, das war ein ganz toller Typ. Ganz der hatte Typ, aber hatte im Kofferraum hat er die Manta-Stiefel, also hier die Cowboy-Stiefel und einen Fuchsschwanz hat er dabei gehabt.
Ja,
Spaß. Cool, aber ansonsten wirklich toller Typ, der sein Auto pflegt und hegt und er hat auch gesagt, er würde den nie abgeben. Also es wäre das Letzte, wovon er sich trennen würde, wenn er jetzt müsste, irgendwie so von materiellen Dingen, wäre sein Manta.
Toll.
Tolles Ding. Jetzt mittlerweile auch Oldtimer natürlich. Und das ist ja auch Nachhaltigkeit, ne? Wenn du heutzutage in so einem Auto sitzt, da feiern die sich ja schon, wenn die 2-3 Jahre irgendwie überleben und dieses Auto, das ist schon so alt und das fährt und wenn man es jetzt nicht irgendwie in den Regen stellt, wird das auch noch 50 Jahre fahren.
Wenn man es nicht in den Regen stellt.
Naja, Regen ist ja bei so alten Autos immer, das vertragen die nicht so. Nicht, weil es reinregnet, sondern weil es eben einfach nicht gut ist. So mit dem Rost. Aber also toll. Und der fährt ja auch richtig und da klingt ja auch wie Auto. Schön, und du musst auch richtig, wenn du bremst, musst du auch wirklich richtig noch bremsen. Ja. Und du merkst in den Gang rein. Also
durftest du selbst auch fahren?
Ich durfte mich fahren lassen,
Paul hat dich fahren lassen, wahnsinnig.
Ja, der war auch ganz entspannt.
So mit dem Mikrofon und dem Handy gefilmt, ja.
Ja, war wirklich cool.
Ich weiß gar nicht, aber wenn wir jetzt sagen, guckt mal bei uns auf die Instagram-Seiten, es ist wahrscheinlich blöd, findet man nicht mehr, oder?
Ich glaube, das verschwindet dann.
Das verschwindet. Ja, könnt ihr ja mal durchforsten. Geht ruhig mal. Wir sind auch auf Insta.
Aber hat Paul was erzählt? Ist der auch bei so Manta-Treffen dann dabei und sowas?
Ich glaube jetzt nicht so ganz so.
Paul,
aber der Mann
ist nicht ganz so verrückt, weil Paul hat, was ich total süß fand, so als Detail, hinten war der Kindersitz drin und so, ne?
Also, Manta-Fahrer haben ja auch Kinder. Also, warum nicht?
Ja, also, der hat ja tun, hat ja auch einen Job.
Ja.
Hat aber ja auch einen Job.
Ja. Nee, aber der hat ja auch einen Autojob, hat er ja erzählt.
Also auch, ja, ja. Navigationssysteme, Konnektivität in Autos so, ne? Also ja. Hier so Vernetzungsgeschichten und so weiter. Ganz tolle, spannende Sachen, wo ich heute gelesen habe, dass sich zum Beispiel ein paar Hersteller jetzt die Bundesliga-Rechte sichern wollen, weil sie, Achtung, auf diesen Bildschirmen in den Autos jetzt die Fußballspiele dann demnächst übertragen wollen.
Naja,
während der Fahrt.
Das ist aber gut für die Verkehrssicherheit.
Ja, ja,
das ist so ein Schnicki-Schnacki geht bei Manta nicht. Und der Manta Club hatte sich ja auch gemeldet und die haben doch erzählt, dass irgendwie noch 3000 Mantas wohl zugelassen sind. Und die sind schon alle so untereinander connected und treffen sich da. Und der Manta Club, der hat auch, das können wir jetzt gleich nochmal sagen, und zwar am 1. August-Wochenende gibt es das Opel Manta und heckangetriebene Alt-Opel-Treffen. Also für alle, die sich dafür interessieren, wirklich mal Manta Club oder erster Manta Club Sachsen e.V. eingeben am 1. August Wochenende. Das wird eine richtig große Kiste. Da kommen irgendwie 50, 60 Mantas und dann eben noch 50, 60 so heckangetriebene Altopel. Also für Menschen, die so ein bisschen ein Faible haben für so alte Autos, ist es cool.
Mein zweites Auto war ein Opel Kadett, aber nee, der hatte, glaube ich, vorne den Motor. Also mein erstes war ein Suzuki Vitara. Hier mit oben ohne hier so mit Dach abmachen und so der kleine Jeep. Und dann Opel Kadett, ganz alter. Ach, schön war der.
Unnützes Wissen. Ich habe diese Woche gelernt, wo das Wort Cabrio herkommt.
Oh, wo kommt's denn her?
Aus Capri.
Ja, aus Capri. Cabrio. Nee, wisst ihr auch nicht, ne? Ich wusste es bis dahin auch nicht. Cabrio kommt aus dem Französischen und bezeichnet, kommt eigentlich von einem kleinen, einspännigen Pferdewagen, also so ohne Dach, so ein ganz leichtes Ding, weil das hüpft dann immer auf der Straße so leicht. Das wissen die alten Kutschenfahrer noch. Und das heißt im Französischen Cabriolet, wenn das hüpft.
Ach was, okay.
Deswegen das Auto Cabrio.
Es hüpft kapriziös. Ein kapriziöses Cabrio. So hängt alles mit allem zusammen. Ja. Also, unser Filmtipp Nummer 3 heute. Manta, Manta 2. Ich habe gelesen, Til Schweiger hat abends oder nachmittags irgendwie 16:30, 17 Uhr sich eine Flasche Rotwein aufgemacht, hat sich in Hamburg hingesetzt, hat angefangen, das Drehbuch zu schreiben, war 4:30 Uhr fertig mit dem Drehbuch, hat dann alles weggelegt, ist aufs Fahrrad gestiegen, zum Flughafen geradelt und von dort aus nach Mallorca geflogen. Die Finca.
Ja,
so. Hat er erzählt. Weiß nicht, warum er es erzählt hat. Also das. Hier, wir müssen, weil der Flieger geht. Wir müssen uns mal beeilen. Christine muss, jetzt hat ja noch eine Frage. Weil jetzt geht's ja darum, wer den gespielten Witz heute präsentiert. Ich kann euch gleich sagen, Ariana hat wieder was geschickt. Ja, aber vielleicht gewinne ich ja. Und der Micha muss den Witz heute erzählen.
Wir bleiben bei Manta Manta, Til Schweiger. Til Schweiger hat eine nicht ganz so bekannte Sammelleidenschaft. Was sammelt der? Sammelt Til Schweiger?
Keine Konsonanten, die kann er nicht.
Sammelt der Uso-Gläser?
Aha.
Sammelt Til Schweiger Pullover? Oder sammelt Til Schweiger Stoffhäschen?
Gab es ja kein Ohrhasen, nicht? Ja, das waren ja diese Stoffhäschen ohne Ohren. Ja.
Genau. So, das wäre jetzt aber so eine Antwort, die könnte sich Christine ausgedacht haben.
Ja, traue ich ihr zu. Ich traue ihr prinzipiell alles zu, aber...
Aber gleichzeitig denke ich, nee, Christine ist auch zu clever, das würde sie sich nicht ausdenken.
Ja, die hat es faustdick hinter den Ohren. Ja.
Guck mal auf die Nasenflügel, ich sehe es ja von hier aus.
Lass dich nicht einlullen.
Das sind ja seine, nicht meine. Ja, aber mir sieht man das nicht an. Nee, ich bin echt ein guter Schwindler.
Christine siehst du nur an, wenn sie wütend ist, dann kriegt sie so rote Flecken.
Ja,
dann
kriegst du alles.
Kannst du also, ne, falls das mal ist jetzt, auch für alle Potter jetzt, wenn er Christine mal begegnet, wenn der Hals rot ist, dann ganz ist schnell die Flucht ergreifen. So. Okay, also Sammelleidenschaft. Ich sag mal Uso-Gläser. Doch, der sammelt Uso-Gläser.
Ja, ich nehme...
Der sagt doch, das kennt man doch von dem. Ich habe mir Uso und du so.
Ja, wahrscheinlich, ne? Pullover oder Häschen. Ich nehme jetzt mal die Häschen.
Stoffhäschen?
Stoffhäschen.
So, und Til Schweiger sammelt, er hat, also wird erzählt, 345 davon. Und Til Schweiger besitzt angeblich 345 Pullover.
Ah!
Ja, der ist ein Pullover-Freak.
Mann.
Angeblich, die sehen zwar irgendwie gefühlt alle gleich aus, aber Til Schweiger soll 345 Pullover besitzen.
Weil er die verkauft, der hat doch hier Barefoot.
Ja, na klar, aber er soll auch für sich, also ich finde irgendwie schön, wenn ein Pullover gut sitzt und da
alles
irgendwie...
Alles klar.
Hat er angeblich mehr als die meisten anderen Menschen.
Okay. Und so, bei gleichzeitig, ich guck mal im Regelwerk gerade nach. Das ist ja
Ariane.
Ariane? Ja, genau, dann gewinnt Ariane. Ariane und muss Ariane den Witz präsentieren. Ja. Genau.
So, muss ich jetzt Ariane. Ans Handy, Ariane, oder? Ist ans Handy. Ich hab's im Handy. Aber das passt sehr gut, weil ich habe mir gemerkt, es ist ein Kinowitz. Oh. Also es passt ganz gut.
Gut.
Und ich muss jetzt bloß mal, Ariane schickt mir das immer per Insta.
Ja.
Instagram. Und ich muss mal gucken hier, Insta. Wo muss ich denn hier? Hier muss ich. Wo sind denn hier Nachrichten an? Warte.
Jetzt?
Ah, hier.
Ja, hast du?
Warte. Ja. Lieber André, der Witz für den aktuellen Podcast. So, jetzt muss ich erstmal, wir sind wieder beim Elefanten und der Maus.
Ach, doch wieder.
Und wir sind im Kino.
Ja? Im Kino.
Und wir sind im Kino.
Okay.
Gut. So, bei Elefant denke ich natürlich.
ja, komm.
Christine hat übrigens, als wir gestern bei diesem Manta-Termin waren, ja, hat sie sich eine Hotpants angezogen.
Ich klatsch dir gleich ein paar. Was heißt denn, habe ich mir angezogen? Ich hatte eine kurze Hose an und bin deshalb hier Mobbing-Opfer. Und was hat denn das mit dem Elefant zu tun? Und überhaupt, ich will neue Kollegen. Och bitte, wenn das jemand hört, könnt ihr die aufnehmen? Also ich überlege gerade, ich würde euch gerne anpreisen.
Warum bin ich? Ich habe nichts gesagt.
Na gut, dann den André.
Ich habe nur Bilder im Kopf, wie du in dieses Auto einsteigst.
Hat irgendjemand einen Job für den André?
Du bist jetzt Elefant. Also Christine, du bist jetzt der Elefant und du sitzt im Kino.
Gott, ich sitze im Kino.
So, ja. Okay. Micha, du bist das Kino.
Also du bist still quasi.
Du bist das Kino.
Popcorn? Jemand Popcorn?
Nein, du bist Manta Manta 2.
Ich bin Manta Manta. Das ist die schlimmste Beleidigung, die du jemals mir gegenüber losgelassen hast.
Okay. Und ich bin die Maus.
Du bist die Maus. Okay.
So, warte, ich muss erst mal lesen hier. Ich bin die Maus, sitzt ganz allein in einem Kino. Ganz allein.
So, die Maus sitzt alleine in mir.
Okay. Im Kinosaal.
Aber ich denke, ich bin auch im Kino.
Ja, ne, pass auf. Dann, okay. So. Auf der Leinwand läuft Manta Manta. Micha?
Gibt's da eine Musik? Nee, ne?
Immer. Ja, klar, natürlich. Fahre in Urlaub. Hier Manta Manta, die Ärzte.
Ach, okay.
Aber ich könnte es jetzt nicht singen.
Okay, ja. Gut. Ich mache jetzt.
Okay, also du bist Manta Manta. Ich bin die Maus. Ja. So, dann kommt der Elefant herein. Sehr schön. Ja. So, setzt ins Kino, ja. Und setzt sich direkt vor die Maus.
Och. Ja, ich spüre die Erschütterung als Kino.
Ja. Nach kurzer Zeit.
Essen Elefanten Popcorn? Oder lieber Nachos? Nachos. Ich nehme Nachos.
Nachos. Ja. So, nach kurzer Zeit tippelt die Maus mit Zornesfalten im Gesicht zu dem Sessel.
Und rotem Hals.
Bitte? Ja, rot am Hals, ja, richtig, ja. Genau. Die Maus, ja, also man sieht, am Hals wird sie langsam rot. Ja, Zornesfalten auf der Stirn und Zornesflecken am Hals und tippelt also die Maus mit Zornesfalten und rotem Hals im Gesicht. Was? Ach so, mit Zornesfalten im Gesicht. Entschuldigt, ich versau's gerade. Ja. Zu dem Sessel direkt vor den Elefanten und setzt sich hin. Vor den Elefanten.
Vor den Elefanten.
So, setzt sich die Maus. So. Im Kino läuft immer noch Manta Manta.
Das Kino erspürt die Erschütterung der Macht.
Dann dreht sich die Maus um und sagt zum Elefanten, tja, ganz schön doof, wenn sich jemand direkt vor einen setzt und man dann nichts mehr sehen kann, oder?
Also, sagen wir so, ich habe bei Instagram Leute schon wegen geringerer Vergehen geblockt.
Das ist doch niedlich. Dankeschön, Ariane. Ich fand den sehr schön. Ich habe ihn wirklich heute schlecht.
Hast du noch
schlecht,
nie gehört?
Ich habe ihn schlecht
erzählt, aber das hätte man schöner machen können.
Ich habe ihn schlecht interpretiert. Ja. Na gut, aber ich kann immer nur so gut sein wie meine Protagonisten. Ja? Also das Kino war ja nur unter aller Sau.
Ja.
Ja, der Elefant war jetzt nur auch nicht gerade.
Die Maus
heute.
Hat gar nicht gesagt.
Na doch, die Maus hat ja den einen Satz. Ja, und der kam aber sauber.
Ach so, okay, gut. Ohne Fehler.
Die Pointe war sauber. So, na gut. Also dankeschön, Ariane. Wir freuen uns auf neue Witze von dir.
Ja, bitte.
Und
ich denke gerade nur, wie gut Bertolt Brecht es hat, dass er schon so früh gestorben ist. Ne? Hätte der das jetzt noch miterleben müssen hier, diese Theaterleistung. Ja.
Ja. Wir schließen mit einem kleinen Gedicht von Brecht, das kürzeste Gedicht, das er gemacht hat. Das heißt Schwächen.
Oh Gott.
Ich hatte keine. Was ist denn hier? Was ist denn hier?
Oh Gott. Faltest du auch so die Hände. Gott. Wie so ein Pater.
Hat der Brecht gesagt, er hätte keine Schwächen?
Nein.
Das ist hier so romantisch.
Ich wollte nur wissen, ob ihr auch aufpasst. Ja, okay. Schwächen.
Siehst du schon wieder? Du kannst das gar nicht ohne Hände falten.
Ja, Schwächen. Kürzeste Gedicht von Brecht. Schwächen. Du hattest keine. Ich hatte eine. Ich liebte. Das war's schon.
Ach, ja.
Ja.
Naja.
Deutscher Mann, der am Ende seines Lebens nur freundlich sein wollte.
Ja.
Also seid freundlich zueinander.
Ja. Das, warum hast du, weißt du, da wären wir mit dem Witz rausgegangen, wäre schön fluffig und floppig. Dann lieber die Maus vorm Elefanten, als hier schwächen deine Keine.
Micha kam noch mit dem Brecht wieder um die Ecke hier. So, okay. Also dann frohe Ostern.
Ho ho. Schöne Eiersuche.
Brecht euch nichts. Unsere Miri hat ja, also war ja die Kamerafrau, als wir gestern bei Manta Manta waren. Und sie ist wirklich die Böschung runtergerutscht.
Es hat aber nichts mit mir zu tun. Sie musste nicht zur Seite springen. Es war kein Attentat, sondern sie ist einfach auf gerader Strecke. Nee, es war wirklich ein kleiner Abhang. Und dann, wenn so Split auf Asphalt ist, wisst ihr, wird das dann so rutschig und dann wirklich so richtig so batsch hingeklatscht.
Das hat echt geblutet und die schöne Hollister-Jeans versaut.
Bei Split auf Asphalt sehe ich sofort Schürfwunden.
Ja, genau. Ja, so war es auch.
Ja, ja. Oh.
Also, wir hatten erst diesen schönen Witz mit der Maus und dem Elefanten, dann Brecht und jetzt die Schürfwunde. Es wird nach hinten raus immer schlimmer.
Es wird, aber wenigstens hat sie überlebt im Gegensatz zu Brecht. Das ist doch die gute Nachricht. Und mit dieser guten Nachricht schicken wir euch jetzt ins Osterfest. Und wir sind dann mal weg.
Ja, und sind dann auch irgendwann wieder da. Da kommt man nicht drum rum.
Nee, da kommen wir nicht drum rum. Also dann bis nächste Woche.
Ja, gerne.
Ja. Nächste Woche. Micha, was machst du eigentlich Ostern?
Wir haben Besuch. Wir haben tatsächlich Besuch. Also wir reisen nirgendwo hin, sondern wir lassen zu uns reisen. Also wir haben einen Freund hier und werden mal gucken, dass wir so die Umgebung dann erkunden mit ihm.
Okay, mach da ein bisschen was Schönes.
Genau.
Ja, könnt ihr auch ein bisschen kniffeln bei dem Wetter hier. Ne? Ich bin seit gestern Kniffelmeister, habe ich euch das erzählt? Das hat einen eigenen Podcast verdient. ob's das gibt, Doppelkniffel. Ja, also ich bin ja der Meinung, es gibt Doppelkniffel und den habe ich mir gestern auch gegönnt. Also Kniffel kennst du, ne? Wenn du dann 5 Würfel und
mit
so.
Mit Würfeln,
genau. Und musst du so Zweierpasch, Dreierpasch, Viererpasch, was so kleine Straße, große Straße. Mhm. Und Kniffel ist, wenn alle 5, ne, darfst du jeweils 3-mal würfeln und wenn du 5 Sechsen hast oder 5 Fünfen oder so, dann ist es Kniffel. Ist denn aber, wenn du einmal jetzt, wie ich gestern, 5 Fünfen hattest, war Kniffel, ne? Kriegst du 50 Punkte. Und wenn du dann nochmal, jetzt zum Beispiel 5 Vieren hast, dann ist es nochmal Kniffel, oder?
Keine Ahnung, ich habe noch nie
gekniffelt. Klar, Micha hat das heute in Frage gestellt in der Sendung, hat gesagt, es gibt's nicht. Ich sage, es gibt Doppelkniffel. Und dann gibt es nochmal 100 zusätzliche Punkte.
Ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich wüsste noch, dass man bei Kniffel noch ein Feld hat, wo man, also wenn man nichts hinbekommt. Also
nee, das ist ja die Chance.
Genau, dann kann man das da eintragen.
Da werden alle Augen zusammengezählt, die du gewürfelt hast. Ja.
Ich dachte, da könnte man dann vielleicht den Doppelkniffel eintragen, wenn man die noch nicht belegt hat, die Chance. Aber du meinst, man kann einen zweiten Kniffel noch regulär?
Und überhaupt, ich bin jetzt Kniffelmeister und das ist das, was ich vorhin meinte, ja. Wenn man noch so unbekannt ist, ist es natürlich einfach freundlich zu sein, ja, so der Welt gegenüber. Aber jetzt mit meinem Star-Nimbus jetzt, den ich habe als Kniffelmeister, ist es schon schwierig da jetzt mit beiden Beinen auf dem Boden.
Ja, das zu haften. Da bist du ja auf einer Ebene mit Magnus Carlsson und den anderen Schachgroßmeistern.
Natürlich,
die wissen das ja auch, dass das nicht so einfach ist.
Und ich hab aber das Kniffel verdient gewonnen. Magnus Carlsson hatte ja hier irgendwie, nee, nicht der andere hatte doch irgendwelche Perlen im Hintern.
Das war
Schach. Im Anus.
Ach, hast du das auch so gemacht? War das dein Trick?
Für alle, die es noch nicht gehört haben, also der hatte irgendwie eine Perle im Hintern, und die hat irgendwie vibriert. Also das heißt, jemand hat von außen geguckt und hat die Perle vibrieren lassen. Wenn der Läufer nach C2 hat die eben 3-mal vibriert. Okay. Ja. Läufer nach C7, G8. G7. Ist ja nicht mal G8, ist ja G7, ja.
Aber so als Morsecode, da musst du ja, wenn du G und dann 7, da ist aber viel los dann, ne?
Ja, da ist viel los.
Können wir jetzt das Thema beenden?
Also einer der beiden Spieler hatte zumindest ein freundliches Grinsen im Gesicht, vermute ich, oder?
Genau, also seid freundlich bitte zueinander und wir sind dann übernächste Woche wieder da. Bis dahin.
Sehr gerne.
Schöne Ostern.
Tschüss.